Ich denke, viele Menschen, aber auch viele Christen haben immer wieder mit ganz großen und mit ganz starken Verletzungen zu kämpfen. Vielleicht im persönlichen Umfeld, da sind die Umstände so schwierig, dass man in ein ganz tiefes Loch fällt. Vielleicht sind die Eltern erkrankt oder von einem gegangen, sodass man das nur sehr, sehr schwer verarbeiten kann. Vielleicht ist es auf der Arbeit alles ziemlich viel geworden, vielleicht im Studium, in der Schule alles so viel geworden, dass man nicht weiß, wie man alles bewältigen soll. Und man fällt irgendwie in ein bodenloses Loch und immer tiefer geht es hinunter. Man ist überfordert und man sitzt da unten und weiß gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Vielleicht sind es ganz konkret nicht unbedingt die Umstände, sondern konkret andere Menschen, die dazu beigetragen haben, dass mein Leben vielleicht ein verwundetes Leben ist, wo im Herzen vielleicht eine Verbitterung ist, die man entweder komplett oder ja, die man komplett verdrängt. Nach außen hin tut man so, als ob alles in Ordnung ist, aber tief im Innern sieht es vielleicht ganz anders aus. Vielleicht trägt man Wunden und Verletzungen mit sich, weil man vielleicht in der Ehe nicht ganz glücklich ist, weil man da vielleicht starke Wunden immer wieder empfängt, weil man nicht mit dem Ehepartner reden kann, vielleicht weil die Kinder so undankbar sind, da investiert man sich Tag für Tag 24 Stunden rein und was kommt zurück? Ein Murren, ein Meckern. Vielleicht, weil man nicht die Bestätigung bekommt, die man sich wünscht. Und so kann es sein, und ich denke, ein jeder von uns trägt Wunden mit sich. Der eine größere, der andere vielleicht kleinere, vielleicht schon seit vielen Jahren. Und darum soll es heute ein Stück weit gehen. Wir wollen heute über einen Mann nachdenken, der ein verwundetes Leben gelebt hat. Ja, Gott hat ihn trotz seiner Verletzungen gebraucht, aber wenn wir uns den Text gleich anschauen werden, dann merken wir, wie dieser Mann an seinen Verletzungen eigentlich zugrunde gegangen ist. Nach außen hin schien das Leben irgendwann eine Wende zu nehmen. Es schien nach außen hin relativ gut auszusehen, aber tief in seinem Herzen war es das komplette Chaos. Von daher habe ich das Predigtthema folgendermaßen überschrieben: Wenn Wunden dein Leben durchdringen. Wenn Wunden dein Leben durchdringen. Der Text aus Richter 10, wo wir heute einsteigen werden, der fängt leider wieder ganz klassisch an, wie so häufig im Richterbuch, wie wir es schon öfter gesehen haben. Die erste Beobachtung aus dem Text habe ich überschrieben: Wenn Wunden dein Leben durchdringen, dann schrei ernsthaft, ernsthaft zu Gott. Lass uns mal den Text anschauen. Wir starten in Richter 10, die Verse 6 bis 9. Da heißt es: Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen und den Astarten und den Göttern von Aram und den Göttern von Sidon und den Göttern von Moab und den Göttern der Ammoniter und den Göttern der Philister und verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und Ammoniter. Und sie zertraten und zerschlugen Israel zu jener Zeit 18 Jahre lang, nämlich das ganze Land jenseits des Jordans im Land der Amoriter, das im Gilead liegt. Dazu zogen die Ammoniter über den Jordan und kämpften gegen Juda, Benjamin und das Haus Ephraim, so dass Israel sehr geängstigt wurde. Wie so häufig, das Volk fällt wieder in alte Verhaltensmuster zurück. Wir sehen hier, sie haben nichts aus der Geschichte gelernt, aus den vielen, vielen Jahrzehnten, die hier schon ins Land gegangen sind. Sie haben auch hier wieder getan, was dem Herrn missfiel. Aber jetzt ist es hier schon so weit gekommen, dass sie nicht nur den Baalen und den Astarten gedient haben, sondern sie haben hier eine ganze Reihe, eine ganze Palette an fremden Göttern gedient, also der bis hierhin wohl tiefste Punkt im Richterbuch. Und hier werden jetzt ganz konkret 7 verschiedene Religionen oder Götter erwähnt, die ihnen lieber waren als Gott, der Herr. Und hier sehen wir auch, dass Gott sie ihren Feinden überlassen hat. Ja, diesmal, wie gesagt, die Philister aus dem Westen, die Ammoniter aus dem Osten und so weiter. Und ich glaube, man kann ganz klar sagen, auch aus dem Text heraus, wären sie bei Gott geblieben, würden sie nicht durch eine so schlimme und so schwere Zeit gehen. Das ist ein alttestamentliches Prinzip, das wir häufig finden, Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam Fluch. Und das Gericht ist hier so grausam, hier heißt es, dass sie von den Feinden zertreten und zerschlagen wurden. Also das Volk Israel muss sicherlich ein Wrack gewesen sein, wenn ich zertreten und zerschlagen werde, wenn dieses Bild gebraucht wird, dann ist nicht mehr viel in meinem Leben, was wirklich lebenswert ist. Und so betete das Volk mindestens 7 verschiedene Götter an. Ihr Leben ist eine große Katastrophe. Und das Volk, das ist das Traurige, hat die Geschichte gehabt, auch schon mit den Richtern, über die wir bis jetzt nachgedacht haben. Sie haben noch nichts daraus gelernt. Und oft habe ich wirklich den Eindruck, vielleicht auch zum Teil bei uns, dass wir in manchen Situationen erst ganz kaputt sein müssen, man am Ende sein muss, bevor man anfängt, Buße zu tun oder auch Einsicht zu zeigen. Ja, wir sehen hier am Anfang, das sind unscheinbare Texte, aber wir sehen ganz klar, Gott ist gnädig. Warum ist Gott gnädig? Sie werden ja bedrängt. Ist ja nicht alles andere als gnädig. Nein, er ist gnädig, weil er sie bedrängt. Gericht Gottes ist ein Zeichen seiner Gnade, weil durch das Gericht möchte Gott, dass sie aufwachen, dass sie aufstehen, dass sie Buße tun und eine Kurskorrektur vornehmen. Er würde Gott kein Gericht schicken. Sie wären nicht nur 18 Jahre, sie wären vielleicht 36 Jahre in diesen Dingen geblieben. Ja, Gott wird zornig. Oder Gott ist zornig, er schickt jetzt andere Menschen, um das Gericht auszuführen und so auch wieder auf uns übertragen, glaube ich, kann es Begegnungen geben. Gott gebraucht hier andere Menschen, um ein Gericht auszuüben. Ich möchte nicht zu viel hineinlegen, ich möchte auch keine Theologie darauf bauen, aber ich glaube schon, dass es manchmal Begegnungen gibt, die uns Mühe machen, wo wir vielleicht lange dran zu knabbern haben, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Vielleicht ist so manche Begegnung, so manche Schwierigkeit, die mich in meinem Leben trifft, ein Gericht Gottes, wo Gott uns dadurch auf eine Schieflage hinweisen möchte, damit wir unser Leben korrigieren. Ja, dass uns vielleicht manchmal, nicht immer, manchmal Umstände treffen, die uns vielleicht nicht treffen würden, wenn wir unser Leben wirklich konsequent mit dem Herrn gelebt hätten, mit unserem Herzen dran geblieben wären. Es muss nicht so sein, aber es gibt Belege im Alten, im Neuen Testament, dass es hier und da der Fall war. Also die Israeliten sind jetzt völlig am Boden und dann heißt es, wie wir es auch schon so häufig gehört und gelesen haben, da schrie in Vers 10, da schrien die Israeliten zu dem Herrn und sprachen, wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient. Ja, man sollte meinen, jetzt sobald sie um Vergebung rufen, schreien, freut sich Gott, wie wir es in der Kindergeschichte gehört haben. Halleluja, jetzt wurde um Buße gebeten, jetzt kann ich endlich eingreifen und meine Geschichte mit dem Volk schreiben. Aber ist es immer so? Ist das immer so? Wie sieht es hier aus? Machen Sie hier alles richtig, dass Sie zum Herrn geschrien haben? Lass uns mal auf die Reaktion Gottes schauen in Vers 11 bis 14. Aber der Herr sprach zu den Israeliten, haben euch nicht auch unterdrückt die Ägypter, die Amoriter, die Ammoniter, die Philister, die Sidonier, die Amalekiter, die Maoniter? Aber ich half euch aus ihren Händen, als ihr zu mir schriet. Also das Prinzip ist richtig. Wenn wir zum Herrn schreien, ernstlich schreien, dann erhört er. Aber jetzt sagt er, darum will ich euch nicht mehr erretten. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Lasst diese euch helfen zur Zeit eurer Bedrängnis. Und diese Antwort, die erstaunt mich wirklich. Wie kann Gott so etwas sagen? Nach 18 Jahren schreien sie endlich mal zu Gott und Gott sagt, schreit nicht zu mir, geht zu euren Göttern, schreit zu euren Göttern. Und das erstaunt mich. Wie kann Gott so etwas tun? Ich glaube, es erstaunt hier, aber ich glaube, diese Antwort ist auch wiederum ein großer Ausdruck der Liebe Gottes zu seinem Volk. Gott reagiert hier so, weil sie für die Hilfe Gottes an dieser Stelle noch gar nicht bereit waren. Ja, wir haben bei Gideon darüber nachgedacht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Reue und einem Bedauern. Ja, Reue ist nicht gleich Reue. Ja, hier vielleicht eine Sache des Gefühls, wir werden zertreten, wir werden unterdrückt, uns geht es nicht gut. Ja, Bedauern vielleicht eine Art von Kummer, von Dingen, die geschehen sind von außen. Aber echte Reue beinhaltet, wie wir letztes Mal gesagt haben, dass man seinen Weg als falsch erkennt, dass man zu Gott ruft und dass man eine Kurskorrektur vornimmt und dass man in eine andere Richtung ganz konkret weitergeht. Und das scheint hier nicht der Fall gewesen zu sein, sonst würde Gott nicht so reagieren. Also, und das ist eben das, was Gott durch diese Antwort von ihnen verlangt: Ihr sollt nicht nur zu mir schreien. Was sind denn schon eure Worte? Lasst auch endlich mal Taten folgen. Dann bin ich bereit einzugreifen. Und das war für mich ein großes Bild, wo ich mich selber hinterfragt habe, inwieweit meine Gebete manchmal vielleicht nur Worthülsen sind. Vielleicht auch in eurem Leben? Ja, sind manche unserer Gebete nur eine Gewohnheit, wo wirklich die Substanz fehlt, wo wir Dinge einfach sagen, so, jetzt habe ich es gesagt, Gott wird es schon irgendwie gehört haben, der Heilige Geist wird es schon irgendwie Gott angenehm gemacht haben und das war's. Ja, wo wir vielleicht auf der einen Seite dieses wunderbare Lied mitsingen, ich bin entschieden zu folgen Jesus, aber auf der anderen Seite doch hier und da ein Leben leben, das von einer Art Gleichgültigkeit gekennzeichnet ist. Ja, Gott will ein echtes Gebet. Ja, wenn Wunden dein Leben durchdringen, dann schrei ernsthaft zu Gott. Und ein ernstes Gebet ist ein Gebet, das wirklich auch so gemeint ist, wo den Worten auch Taten folgen. Ja, Gott will echtes Gebet und ein echtes Gebet, wie gesagt, sind mehr als Worte. Eine zweite Beobachtung zum Text. Eine ganz kurze Beobachtung. Wenn Wunden dein Leben durchdringen, dann sei bereit, kleine, aber kontinuierliche Schritte der Heilung zu gehen. Kleine, aber kontinuierliche Schritte. In Vers 15, Richter 10, Vers 15 heißt es dann: Aber die Israeliten sprachen zu dem Herrn: Wir haben gesündigt. Endlich, könnte man meinen. Mache du es mit uns, wie es dir gefällt. Nur errette uns heute. Also hier kommt jetzt noch mehr Ernsthaftigkeit, hier kommt jetzt ein Nachdruck mit ins Spiel. Und dann in Vers 16, und sie taten von sich die fremden Götter und dienten dem Herrn. Ich glaube, an dieser Stelle haben sie jetzt tatsächlich angefangen zu verstehen, worum es Gott hier eigentlich geht. Aus Worten wurden Taten, aus einem oberflächlich zunächst dahergesprochenen Gebet wurde ein Gebet, das wirklich so gemeint ist, wo man jetzt auch bereit ist, mit seinem Leben dahinter zu stehen, wo man auch bereit ist, seinen Alltag zu hinterfragen und seinen Alltag zu ändern und wo man eben bereit ist, seinen Teil dazu beizutragen. Und als sie jetzt da bereit waren, naht euch zu Gott, so naht sich Gott euch, schenkt Gott auch Erhörung. Und jetzt heißt es so schön, da jammerte es ihn, dass Israel so geplagt war. Gott hat nicht leichtfertig gesagt, geht zu den Göttern und betet sie an. Ja, das war ein Schmerz im Herzen Gottes. Es jammerte ihn, es hat ihm tief wehgetan. Und hier sehen wir, trotz der 18 Jahre, wie Gott über das Volk Israel gedacht hat. Die Strafe wäre verdient gewesen, aber Gott ist anders. Ja, und was Gott eben gefordert hat, war, dass sie jetzt Schritte des Gehorsams unternehmen. Ihr Leben ist von Wunden durchdrungen, aber sie sollten bereit sein, kleine, aber richtige Schritte zu gehen. Und wie so häufig holt Gott jetzt einen Rettungsplan aus der Schublade, könnte man sagen. Und der ist so anders, als ich es beispielsweise mir denken könnte. Er beruft einen Mann namens Jephtha. Ein Mann wiederum, ähnlich wie Gideon, der nicht wirklich geeignet ist. Und das ist eben die dritte Beobachtung in diesem 10. Kapitel. Wenn Wunden dein Leben durchdringen, dann will Gott dich trotzdem gebrauchen. Dann will Gott nicht, dass du dich irgendwie zurückziehst, in der Ecke meinetwegen sitzt und sagst, ich bin so voll von Wunden, ich kann nichts tun, und dass man dann komplett sich zurückzieht. Ja, wie ist die Situation hier im Richterbuch? Die Situation ist, dass jetzt die Ammoniter, also die Feinde in Gilead, also direkt bei den Israeliten, ihr Lager aufgeschlagen haben und quasi jetzt kampfbereit sind, um gegen die Israeliten voranzugehen. Dem Volk Israel fehlt es an einem starken Mann, der bereit ist, das Volk anzuführen, gegen sie zu kämpfen. Und dann heißt es in Richter 11, Vers 1 bis 2, Jephtha, ein Gileaditer, war ein streitbarer Mann, aber der Sohn einer Hure. Gilead hatte Jephtha gezeugt. Als aber die Ehefrau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau groß wurden, stießen sie Jephtha aus und sprachen zu ihm, du sollst nicht erben in unserer Familie, denn du bist der Sohn einer anderen. Ich glaube, wenn man einen Außenseiter irgendwie beschreiben könnte, dann wäre Jephtha die Paradeperson dafür. Ja, Gilead hatte eine Ehefrau, hatte eine normale Familie mit Kindern und Söhnen hatte er, war gesegnet von Gott, aber er ging trotzdem zu einer Hure und hat mit ihr einen Sohn gezeugt. Was man hier dem Gilead zugute halten muss, ist, dass er ihn nicht verstoßen hat, diesen Sohn, sondern dass er ihn aufgenommen hat. Aber für Jephtha war es sicherlich nicht einfach, in dieser Familie jetzt aufzuwachsen. Er war wahrscheinlich die ganze Zeit über der unerwünschte Bruder. Er erlebte wenig Annahme in der Familie und wie wir hier sehen, sollte er auf gar keinen Fall erben. Ja, wenn es ums Geld geht, das schlagen die Uhren anders. Ja, normalerweise würde der Sohn einer Prostituierten hier sowieso kein Erbteil vom Vater erhalten, aber es scheint so, dass der Vater ihn so angenommen hat, vielleicht so eine Art Adoption oder wie auch immer, dass er ihn auf jeden Fall einen Teil des Erbes überlassen wollte. Aber dann gab es jetzt eben diesen Widerstand von der Familie, dass es so nicht sein kann, und so haben sie ihn quasi enterbt. Und bis dahin hatte er sicherlich auch in der ganzen Umgebung, in der Großfamilie, in dem Umfeld nicht den besten Ruf und wird hier von der eigenen Familie, wie es scheint, hintergangen. Und ich glaube, das muss wirklich wehtun. Ich weiß nicht, wer es von uns erlebt hat. Ich habe es Gott sei Dank nicht erlebt. Aber von der eigenen Familie Ablehnung zu erfahren, ja, was muss das im Herzen dieses Mannes ausgelöst haben, abgelehnt zu sein? Von den Menschen, die ihn am meisten lieben sollten, von den eigenen Brüdern. Und ich glaube, da müssen wir wirklich aufpassen, liebe Gemeinde. Ja, wenn Gott uns Kinder geschenkt hat, da müssen wir aufpassen, wie wir eben mit solchen Dingen umgehen. Vielleicht gibt es Situationen, wo die Kinder uns etwas erzählen wollen. Und sie kommen vielleicht begeistert ins Zimmer hinein. Das Problem ist, Deutschland spielt gerade. Ja, und wollen sagen, Papa, ich habe das und das erlebt in der Schule und das war so schön. Und sie wollen übersprudeln und uns mit hineinnehmen. Und was machen die Männer vielleicht manchmal? Ruhe jetzt. Ich will meine Ruhe. Geh in dein Zimmer, geh spielen. Es kann sein, dass das Kind ganz gehorsam ist. Es sagt nichts mehr. Es geht ganz gehorsam in ihr Zimmer oder zieht sich zurück, geht nach draußen spielen. Aber ich glaube, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Kinder sich anfangen, innerlich zurückzuziehen und wenn sie dann das nächste Mal nicht mehr freudestrahlend auf uns zukommen, um uns irgendetwas zu erzählen. Oder wir legen das Kind schlafen. Wenn ich die Kinder mal schlafen lege, dann ist es ganz häufig so, dass man dann rausgehen will. Ihr kennt es sicherlich. Dann haben sie noch mal was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Das ist immer das Allerwichtigste am Tag, das sie zu erzählen haben, ist, nachdem man gute Nacht gesagt hat und das Zimmer verlässt. Wie gehen wir mit so einer Situation um? Schlagen wir die Tür hinter uns zu oder sind wir bereit, wenn es dir so wichtig ist, komm, sag es mir. Was sind diese 20 Sekunden? Das schafft doch Vertrauen. Das schafft doch eine innere Bereitschaft. Sie möchten sich mitteilen, sie möchten uns etwas sagen. Mir geht es ums Prinzip dahinter. Natürlich braucht man klare Regelungen, aber da möchte ich uns ermutigen, dass wir eine ganz, ganz große Offenheit haben. Und wenn sie auf uns zukommen, dass sie Annahme spüren, dass da eben keine Verletzungen entstehen. Ich weiß es nicht. Ich habe von Leuten gehört, wo es in der Familie eine Ungerechtbehandlung gab. wo Kinder bevorzugt wurden anderen Kindern und wo Personen, die ich sehr gut kenne, noch Jahre später, sie sind verheiratet, haben schon eigene Kinder, noch ganz stark daran zu leiden haben, dass sie sagen, aber ich fühlte mich von den Eltern ungerecht behandelt. Ich wurde benachteiligt. Es sind tiefe Wunden, die wir als Eltern hinterlassen können im Leben von Kindern, wenn wir nicht ganz, ganz bewusst auch die Erziehung leben. Bei Jephtha, er hat sicherlich ganz, ganz starke Wunden mitgenommen. Und dann lesen wir, es ist so schlimm zu Hause geworden, dass er nicht mehr zu Hause bleiben konnte. In Vers 3, 11 Vers 3, da floh er vor seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Und es sammelten sich bei ihm lose Leute und zogen mit ihm aus. Ja, in seiner Verletzung suchte er sich Leute, die wahrscheinlich genauso verletzt sind, die auch aus schwierigen Verhältnissen kamen. Es wird hier mit lose Leute beschrieben. Und er war quasi, man merkt es, ein Anführer vom Typ her, hatte keine Probleme, Leute um sich zu scharen. Und hier heißt es, und sie sammelten bei sich lose Leute und zogen mit ihm aus. Ja, das heißt, sie gingen, ich weiß nicht Erdbeeren pflücken oder irgendwelche ähnlichen Dinge. Das waren Leute, die es schwer hatten und die wahrscheinlich nicht immer nur unbedingt das Beste im Sinn hatten. Vielleicht so eine Art, ja, lassen wir das. Aber auf jeden Fall ist er jetzt in dieser Situation. Warum er diese Erfahrung gemacht hat, aus der Sicht Gottes, wissen wir nicht. Vielleicht um ein Stück weit zugerüstet zu werden. Seine Situation ist auf jeden Fall hoffnungslos. Und vom Hintergrund, von der Familie, von allem, was wir bis jetzt über Jephtha gelesen haben, disqualifiziert es ihn, der Anführer Israels zu werden. Auch die Kreise, in der er sich bewegt, mehr als zweifelhaft. Auch wenn er sich vielleicht als eine Art, man würde vielleicht heute sagen, Robin Hood sehen würde. Ich kämpfe doch vielleicht fürs Gute. Aber es sind auf jeden Fall keine guten Vorzeichen für ihn, um von Gott gebraucht zu werden. Und jetzt ist er weg. Die Ammoniter sind immer noch da. Sie belagern das Volk Israel. Die Situation wird immer brenzliger. Und sie haben immer jetzt noch niemanden, der bereit ist, voranzugehen. Und jetzt suchen sie tatsächlich Jephtha auf und fragen ihn, möchtest du nicht unser Hauptmann werden? Ja, und das ist eben der Gedanke, den ich bis hierher uns weitergeben möchte. Wenn Wunden dein Leben durchdringen, dann will Gott dich trotzdem gebrauchen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Eine nächste Beobachtung. Wenn Wunden dein Leben durchdringen, dann stell dich der Vergangenheit. In Vers 7 heißt es, aber Jephtha sprach zu den Ältesten. Also sie gehen jetzt zu ihm hin und sagen, möchtest du unser Hauptmann sein? Und in Vers 7 sagt er, seid ihr es nicht, die mich hassen und aus meiner Familie ausgestoßen haben? Und nun kommt ihr zu mir, weil ihr in Bedrängnis seid? Und wie man merkt, der Stachel, der sitzt tief. Ja, die Zeit hat nicht einfach alle Wunden geheilt, dass man sagt, jetzt hat er erstmal Abstand und nachher wird schon alles irgendwie gut sein. Nein, die Wunden sind nach wie vor da. Und er hat es, wie ich sehe, immer für sich nicht aufgearbeitet, diese ganzen Wunden. Ja, seid ihr es nicht, die mich hassen? Ja? Der Stachel ist da und ausgestoßen haben. Ja. Warum kommt ihr zu mir? Aus der Sicht Gottes, natürlich auch aus der Sicht Israels im Nachhinein, sicherlich gut. Er hat Kampfstrategie, Kriegsführung, Menschenführung und so weiter kennengelernt, aber innerlich zerbrochen. Und jetzt, anstatt dass eine Aufarbeitung erfolgt, geht es folgendermaßen weiter. Die Ältesten in Vers 8, die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha, darum kommen wir nun wieder zu dir, damit du mit uns ziehst und uns hilfst, gegen die Ammoniter zu kämpfen und unser Haupt seist über alle, die in Gilead wohnen. Das finde ich so ein bisschen traurig. Die Brüder hätten sagen können, nachdem sie diesen Vorwurf gehört haben, ihr habt mich ausgestoßen. Sie hätten ja sagen können, Jephtha, es tut uns leid, wir haben falsch gehandelt. Keine Entschuldigung, nichts. Stattdessen bieten sie ihm hier Macht an und ich glaube, für jemanden, der so innerlich verletzt ist, wie Jephtha es war, war die Macht schon etwas recht Attraktives. Er war jetzt schon ein mächtiger Mann mit diesen losen Leuten, aber ihm wurde noch mehr Macht angeboten. Ob er jetzt davon Gebrauch machen würde oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt, aber jetzt hat er auf jeden Fall sicherlich das Gefühl, jetzt bin ich kein Außenseiter mehr. Jetzt kann ich Entscheidungen treffen und so wie ich sie treffe, so werden sie auch ausgeführt. In den nächsten Versen bestätigen sie es dann, ja, du, wenn du jetzt in den Kampf ziehst und wenn du die Feinde besiegst, dann darfst du auf jeden Fall der Hauptmann, der Anführer bleiben. Und was hier zunächst auch positiv hervorzuheben ist, Jephtha sagt nicht, okay, dann mache ich es und ich werde die Feinde besiegen, sondern er lenkt hier den Blick auf Gott. Also wir sehen, da ist schon so eine Art Glauben auf jeden Fall vorhanden. Er sagt, wenn der Herr sie in meine Hände gibt, will ich euer Haupt sein. Also wenn der Herr es tut, ich kann es nicht tun, es soll der Herr tun. Also er bezieht Gott stark in die Entscheidungsfindung ein. Das sehen wir dann auch in Vers 11, wo es dann heißt, so ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead und das Volk setzte ihn zum Haupt und Obersten über sich. Jephtha redete alles, was er zu sagen hatte, vor dem Herrn in Mizpa. Also das hat er gut gemacht. Er ist jetzt eingesetzt, er hat jetzt diese Machtposition und er hat das alles mit dem Herrn besprochen. Aber der Text sagt es nicht, dass er sich der Vergangenheit wirklich gestellt hat. Dass er die Wunden, die es gab, auch familiär gab, dass er sie aufgearbeitet hat. Ja, und das ist schade. Und ich glaube, das ist eben so wichtig. Wenn Wunden dein Leben und mein Leben durchdringen, dann ist es wichtig, sich auch der Vergangenheit zu stellen, um auch echte Heilung erfahren zu können. Er wird trotzdem jetzt Hauptmann. Und der nächste Gedanke oder die nächste Beobachtung: Wenn Wunden dein Leben durchdringen, dann handle nicht unbedacht. Das ist ein sehr, sehr trauriger Punkt im Leben von Jephtha. Bevor er jetzt mit den Feinden, ich werde nicht den ganzen Text lesen, weil es doch zu lang ist, bevor er jetzt gegen die Feinde in den Kampf zieht, versucht er jetzt noch Friedensverhandlungen zu führen. Er tut es auch, aber die Verhandlungen, sie scheitern. Man sieht in diesen Verhandlungen, dass er die Geschichte Israels ein wenig kennt, aber er scheint nicht sonderlich gut die Gebote, das Gesetz Gottes zu kennen. Er ist in den Verhandlungen sehr bedacht, hat man den Eindruck, aber auch recht kompromisslos, sodass die Ammoniter sich dann eben nicht darauf einlassen. Und man merkt eben in diesen ganzen Verhandlungen dann, dass er wirklich ein Krieger war und er wusste, was Krieg bedeutet, sodass er diesen Krieg eigentlich um jeden Preis vermeiden wollte. Der König der Ammoniter hört nicht auf ihn und so kommt es leider zu diesem Kampf. Und kurz vor dem Kampf, lass uns mal den Vers 29 näher anschauen, heißt es, da kam der Geist des Herrn auf Jephtha und er zog durch Gilead und Manasse und nach Mizpe, das in Gilead liegt, und von Mizpe, das in Gilead liegt, gegen die Ammoniter. Der Geist des Herrn kommt auf ihn, das heißt, er befähigt ihn in besonderer Weise. In Hebräer 11 heißt es, durch den Glauben wurde quasi dieser Sieg errungen. Aber das heißt nicht, dass der Geist auf ihn kam, dass er auf einmal automatisch hingegeben war, dass er automatisch die Schriften des Alten Testaments kannte, sondern sein Gottesbild war immer noch eine ganz, ganz große Katastrophe. In Vers 30 sehen wir das direkt im nächsten Vers. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach, gibst du die Ammoniter in meine Hand, so soll mir, was aus meiner Haustür entgegengeht, wenn ich von den Ammonitern heil zurückkomme, dem Herrn gehören. Und ich will es als Brandopfer darbringen. Ein folgenschwerer, ein brutaler Eid, den Jephtha hier schwört. Viele meinen, man muss diese Stelle anders sehen, weil der Geist kam ja auf ihn und er würde Gott ja nie so ein Versprechen geben, vielleicht sogar ein Menschenopfer im schlimmsten Fall zu bringen. Aber das Volk lebte doch die ganze Zeit in einer Zeit des Abfalls, in einer Zeit, wo sie verschiedene Götter angebetet haben, da war kein großes Bibelwissen, würden wir heute sagen, da. Ja, Eide im Alten Testament, sie waren eine freiwillige Angelegenheit, aber wenn man einen Eid geschworen hat, dann war man auch verpflichtet, ihn einzuhalten. Es gab dann einige Klauseln, wie man rauskommen könnte, gleich noch mehr dazu. Aber wenn wir diese Verse lesen, allein diese beiden, da gibt es so viele Fragen, die man an dem Text hat. Ja, warum sagt er so etwas, wenn er gar nicht weiß, wen er begegnen wird? Ja, woher nimmt ein Jephtha sich das Recht raus, vielleicht zu sagen, oder, ja, so etwas zu schwören? Was ist, wenn es sein Nachbar wäre, der ihm entgegenkommt? Der hat doch nicht das Recht, seinen Nachbarn zu nehmen und Gott zu opfern. Das ist ja eine Anmaßung hier. Würde Gott so ein Opfer überhaupt annehmen? Was wäre, wenn ein unreines Tier ihm entgegenkommen würde? Würde er ein unreines Tier Gott opfern? Also völlig unbedacht, was er hier macht. Ich glaube, es würde Gott völlig ausreichen, wenn er sagen würde, Herr, ich bin auf deine Hilfe angewiesen. Schenk den Sieg. Ja, wir wollen dir die Ehre geben. Wir wollen dich anbeten, unser Leben nach dir ausrichten. Würde völlig ausreichen. Ja, der Geist, es kam dann zum Kampf. Der Geist Gottes half ihm in dem Kampf. Also es war irgendwie schon ein Glaube vorhanden, sonst wäre es nicht in Hebräer 11 genannt. Aber wie gesagt, er war nicht automatisch vom Geist verändert. Ja, wenn man so will, wollte Jephter hier einen Deal mit Gott machen. Gott, wie du mir, so ich dir. Kennt ihr das? Wie du mir, so ich dir. Wenn du dieses Gebet erhörst, dann werde ich noch mehr Zeit einbringen als bisher. Dann werde ich noch mehr spenden, dann werde ich noch mehr in der Gemeinde dienen, dann werde ich vielleicht noch mehr für die Kinder da sein, für den Ehepartner da sein. Ich glaube, solche Deals kennen wir. Vielleicht in Gedanken, aber ich glaube schon, dass wir uns irgendwann schon mal damit beschäftigt haben, wenn wir Jesus lieb haben. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz falscher Gedanke. Ja, Gott will nicht, dass wir ihm unser Bestes bringen oder geben, wenn er unser Gebet erhört. Ja, was machen wir denn dadurch? Wir terminieren unsere Hingabe. Herr, wenn du mir bei der Abschlussprüfung hilfst, bei der Fahrschulprüfung, dann werde ich dir noch mehr dienen, noch mehr hingeben. Also am 17. Juli um 16 Uhr, wenn du da geholfen hast, dann bin ich ein dir hingegebener Mensch. Ja, was ist das für ein Irrsinn? Wir können Hingabe nicht terminieren. Gott hat uns in Christus das Beste gegeben und er möchte, dass wir hier und jetzt etwas sein sollen zum Lob seiner Herrlichkeit. Unser Trauvers, der Trauvers von meiner Frau und mir lautet, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Diese Passage, weil es uns so wichtig war, wir wollen nicht irgendwann Gott dienen. Nächsten Monat, wenn ich das erst geschafft habe. Wir wollen jetzt etwas sein zu seinem Lob. Und er macht hier quasi eine Art Deal. Ja, wir sehen bei Jephter außerdem, dass Gott ihn zwar für eine Aufgabe gebraucht, aber wie schon erwähnt, er kein ausgeprägtes Bild von Gott hatte. In Vers 32 heißt es, so zog Jephter auf die Ammoniter los, um gegen sie zu kämpfen und der Herr gab sie in seine Hände und er schlug sie mit gewaltigen Schlägen von Aröer an bis nach Minnet, 20 Städte und bis nach Abel-Keramim. So wurden die Ammoniter gedemütigt vor den Israeliten. Also Gott steht ihnen wirklich bei, der Sieg gehört ihnen. Und jetzt kommen die ganz, ganz traurigen Verse. Vers 34 und 35. Als nun Jephter nach Mizpa zu seinem Hause kam, siehe, da geht seine Tochter heraus, ihm entgegen mit Pauken und Reigen. Und sie war sein einziges Kind, und er hatte sonst keinen Sohn und keine Tochter. Und als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach, ach, meine Tochter, wie beugst du mich und betrübst mich, denn ich habe meinen Mund aufgetan vor dem Herrn und kann es nicht widerrufen. Ja, der große Sieg, der Deal, wenn man so will, ist eingetreten. Und was geschieht? Der größte Schatz in seinem Leben, das einzige Kind von Jephter, kommt, wie es hier heißt, mit Pauken und Reigen ihm entgegen. Sie möchte den Sieg feiern, sie möchte ihren Papa wiedersehen. Ein Willkommen voller Freude, voller Emotionen. Und was geschieht? Für Jephter der größte Schock seines Lebens. Sicherlich der größte Schock. Ja, man könnte tatsächlich meinen, dieser Außenseiter ist auf dem Gipfel der Macht, auf dem Höhepunkt seines Lebens angekommen. Endlich Anerkennung, endlich Macht, endlich Reichtum. Und was passiert? Von dem höchsten Berg geht es ins aller tiefste Tal, das man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, alte Wunden werden sicherlich aufgerissen. Unglaublich neue Wunden kommen dazu. Viele Fragen steigen in ihm auf und das ist für ihn sicherlich der größte Bruch in seinem Leben. Und das ist eben das Traurige an dieser Geschichte. Es ist ein Bruch, wo er auf der einen Seite meint, den Willen Gottes tatsächlich zu tun und sicherlich auch nicht verstanden hat, warum Gott so etwas zugelassen hat. Er meinte, den Willen Gottes zu tun, aber würde er andererseits die Schriften besser kennen, dann wäre es nie dazu gekommen. Lass uns mal schauen, wie heißt es denn hier in Vers 36 bis 40? Jetzt spricht die Tochter, das ist auch unglaublich, wie sie so etwas sagen kann. Sie aber sprach, mein Vater, Hast du deinen Mund aufgetan vor dem Herrn? So tue mit mir, wie dein Mund geredet hat, nachdem der Herr dich gerächt hat an deinen Feinden, den Ammonitern. Und sie sprach zu ihrem Vater, du wollest mir das gewähren. Lass mir 2 Monate, dass ich hingehe auf den Berg und meine Jungfrauenschaft beweine mit meinen Gespielen. Er sprach, geh hin, und ließ sie 2 Monate gehen. Da ging sie hin mit ihren Gespielen und beweinte ihre Jungfrauenschaft auf den Bergen. Und nach 2 Monaten kam sie zurück zu ihrem Vater, und er tat mit ihr, wie er gelobt hatte, und sie hatte nie einen Mann erkannt. Und es ward Brauch in Israel, dass die Töchter Israel jährlich hingehen, zu klagen um die Tochter Jephthas, des Gileaditas, 4 Tage im Jahr. Ich glaube, wenn Jephtha die Schriften besser gekannt hätte, dann würde er wissen, was in 3. Mose steht. Dann würde er wissen, dass die Stiftshütte letztendlich der Platz ist, wo geopfert werden sollte. Er würde wissen, dass es die Aufgabe von Leviten war, von levitischen Priestern, Opfer auszuführen. Er würde wissen, dass oder selbst der ungeistlichste Priester zu der damaligen Zeit würde sich nicht anmaßen, Gott ein Menschenopfer zu bringen, auf Gottes heiligem Altar. Trotz des Eides würde es nie einer machen. Und er würde auch wissen, dass er seine Tochter durch einen gewissen Geldbetrag, das lesen wir auch in Mose, auslösen könnte. Ja, das Geld war sicherlich nicht das Problem, das hatte er. Aber Jephtha hatte ein absolut falsches Bild vor Gott. Für ihn war Gott nicht ein liebender Gott, ein langmütiger Gott, ein Gott des Friedens, überströmend vor Liebe. Ja, man hatte den Eindruck, dass das Volk verschiedene Götter angebetet hat und dass Jephtha so ein bisschen das Bild von den anderen Göttern sich angeeignet hat. Ja. Er eiferte für Gott, es war irgendwie schon Glaube vorhanden, es war aber ein Eifer ohne Wahrheit. Ein Eifer ohne Wahrheit. Vielleicht gab er Gott das Versprechen, weil er Angst hatte, wieder zu versagen. Er war ja ein verwundeter Mann. Er erlebte ja keine Annahme. Und vielleicht deshalb das Versprechen, um wirklich sicher zu gehen, Herr, stell mich zu mir. Ich würde es nicht verkraften, wieder Ablehnung zu erfahren. Es würde mich komplett kaputt machen. Man weiß es nicht, aber das liegt nahe. Und ich glaube, besonders in Zeiten, wo man verletzt ist, wo große seelische Wunden da sind, da ist es wichtig, sie zeitig zu behandeln. Sonst machen sie einen komplett kaputt. Ich glaube, besonders Menschen, die stark verwundet sind, stehen vielleicht auch in der Gefahr, Gott Versprechen zu geben, die sie nie und nimmer in der Lage sind, einzuhalten. Ja, in solchen Zeiten ist es wichtig, es geht um die Heilung und es geht nicht darum, jetzt aufzuzählen, was ich alles in der Vergangenheit machen werde, weil wenn ich Gott solche Versprechen mache, dann baut es ja noch mehr und noch mehr Druck auf. Und wie soll ich dann mit diesem noch gesteigerten Druck umgehen, wenn ich jetzt schon nicht weiß, wie ich mit der Situation umzugehen habe? Und will Gott das? Nein, Gott will es gar nicht. Und wie wir schon bei Gideon gehabt haben, ist es hier eben so, dass das Volk sich nicht über den Sieg jetzt zunächst freut. Jephtha fällt jetzt in diese schwere Situation hinein. Neue Wunden sind da, weil er aus den Wunden sicherlich auch heraus, aus vielleicht Ängsten, aus Zurückweisung, Gott ein Versprechen gegeben hat, das völlig unüberlegt war. Ein nächster Gedanke ist, wenn Wunden dein Leben durchdringen, dann sei ein Friedensstifter. Lass uns mal Kapitel 12, Vers 1 lesen. Da heißt es, und die Männer von Ephraim wurden aufgeboten und zogen nordwärts und sprachen zu Jephtha, warum bist du in den Kampf gezogen gegen die Ammoniter und hast uns nicht gerufen, damit wir mit dir ziehen? Wir wollen dein Haus samt dir mit Feuer verbrennen. Die Ephraimiter, ein Stamm, einer von den 12 Stämmen. Ich habe hier gedacht, geht es noch scheinheiliger? Ja, 18 Jahre wohnen sie in Gilead. Gilead ist eine Stadt, die in Ephraim liegt. 18 Jahre sind sie nicht bereit, einen Finger krumm zu machen. Hat nichts dagegen unternommen. Aber jetzt ist ein Mann bereit, loszuziehen in den Kampf. Gott gebraucht ihn, der Sieg ist errungen. Und jetzt kommen sie und wollen ihn töten, das Haus niederbrennen. geht es noch scheinheiliger. Ja, die Ephraimiter, das habe ich schon bei Gideon gesagt, sie waren immer dann besonders mutig, wenn der Kampf schon vorbei war. Gideon hatte gesiegt mit 300 Mann, wer kam? Die Ephraimiter, und waren unglücklich, dass sie jetzt die Feinde besiegt hatten. Und hier ganz genauso, sie hatten viel mit Neid, mit Arroganz, mit Kritik zu tun. Aber hatte Jephtha falsch gehandelt? Ich glaube nicht, weil wir gleich sehen, dass er sie ja mit einbezogen hat. Und das ist eben etwas, das es immer wieder gibt. Man könnte jetzt sagen, die Ephraimiter, jetzt könnte man natürlich mit dem Finger zeigen, die Scheinheiligen, wie können sie nur so etwas tun? Aber auch in der Gemeinde gibt es Wege, gibt es Entscheidungen, für die wir uns entscheiden müssen. Es ist völlig klar, es ist eine große Gemeinde, man kann nicht immer allen alles recht machen. Aber es gibt auch da, auch in der Gemeinde, leider, auch Ephraimiter, die meinen, wenn denn eine Entscheidung getroffen wurde, das ist falsch. Hättet ihr mich gefragt, dann hättet ihr eine richtige Entscheidung getroffen. So hättet ihr es auf gar keinen Fall machen dürfen, wenn es denn vorbei ist. Aber vorher vielleicht mal ein Gespräch zu suchen, sich vielleicht mal zu informieren oder sowas, ja, das war nicht drin vorher. Ja. Und ich glaube, da können wir lernen. Moody hat eine Begebenheit mal niedergeschrieben. Da heißt es, Moody erzählte mal, ein Mann kam zu mir und sagte, Mr. Moody, ich muss Ihnen sagen, dass mir meine Methode, das Evangelium, dass mir Ihre Methode, das Evangelium zu verkünden, überhaupt nicht zusagt. Wissen Sie, sagte Moody, ich lerne immer gerne dazu. Erzählen Sie mir doch, nach welcher Methode Sie vorgehen. Tja, antwortete der Mann, ich habe eigentlich gar keine. Daraufhin erwiderte Moody, mir gefällt die Art und Weise, wie ich das Evangelium verkünde, besser als die Art, in der sie es nicht tun. Finde ich bemerkenswert. Und lass uns das auch als Gemeinde lernen, auch als Besucher, als Freunde, ja, dass wir keine Kirchenbank, ich weiß nicht, Generäle sind, dass wir sitzen, alles besser wissen, alles kommentieren, sondern lasst uns wie Jephtha bereit sein, aufzustehen, bereit sein, loszugehen, bereit sein, mitzuwirken, mit dran teilzuhaben, eins zu sein, damit Identifikation geschieht und nicht Trennung, Spaltung. Das, was die Ephraimiter hier gemacht haben, das war alles andere als konstruktiv. Das war destruktiv, das war trennend, das war verletzend. Und Jephtha sagt, ich habe euch gerufen, aber ihr seid ja nicht gekommen, sodass ich alleine in den Kampf gezogen bin. Und die Situation, die wird jetzt so schlimm, dass sie tatsächlich eskaliert und dass es die Ephraimiter anfangen, gegen die Ephraimiter zu kämpfen, gegen die Gileaditer konkret. Und es kommt ja zu einem erbitterten Kampf, wo über 42.000 Menschen sterben. 42.000. Ja, das ist unglaublich, weil ein Mann zutiefst verletzt war und sich in seiner Ehre gekränkt gefühlt hat. Und auch hier sieht man, er hatte kein richtiges Bild von Gott, der Jephtha. Er kannte nicht den Willen Gottes, sonst würde es nicht zu dem Kampf kommen. Ja, Jephtha macht keinen Unterschied zwischen den Ammonitern und zwischen den Ephraimitern. Im Gegenteil, er geht mit den Ephraimitern noch viel härter ins Gericht als mit den Feinden. Auf brutalste Weise werden sie, man kann wirklich sagen, abgeschlachtet. In übelster Weise. Ja, Gott war für ihn streng, freudlos, ein unerbittlicher Richter. Jephtha wurde kritisiert, er wurde angefeindet, aber seine Reaktion in seiner Verletzung war völlig falsch. Er hat es erlebt mit seiner Tochter und es hat wehgetan. Aber das war immer noch keine Legitimation, blind um sich zu schlagen und überzureagieren. Ja, hier haben wir einen verwundeten Mann, der seine Wunden weitergibt. Ja, vielleicht, wenn du mit Wunden zu kämpfen hast, vielleicht mit starken Wunden, wie gehst du damit um? Empfindest du Kritik vielleicht als eine generelle Zurückweisung deiner Person? Ja, und wie reagierst du dann? Schlägst du um dich oder versuchst du, ein Friedensstifter zu sein? Ja, hier zerstört er alle, die ihn in Frage stellen und Menschen, die er eigentlich hätte beschützen sollen, beendet er ihr Leben. Ja, er hatte einen Eifer, er hatte einen gewissen Eifer um die Geschicke, um die Geschichte auch. Aber ich frage mich tatsächlich, was war seine Motivation dahinter? War es wirklich der Wunsch, Gott mit ungeteiltem Herzen zu dienen, sich von Gott gebrauchen zu lassen? War es aus dem Glauben heraus, dass er so mit seinen Landsleuten umgeht? Ich glaube nicht. Oder kann es auch hier sein, dass er wieder Angst hat, wieder zurückgewiesen zu werden, wieder neue Wunden zu erleiden? Jetzt habe ich das erlebt, mit meiner Tochter erlebt, jetzt kommen die Ephraimiter, jetzt bin ich wieder zurückgewiesen, jetzt tut es noch mehr weh, jetzt werden wieder Wunden aufgerissen. Und dass er deshalb so reagiert hat, war das vielleicht seine Motivation? Ich denke, das ist naheliegend, weil er Schmerz erlebt hat. Wenn Wunden dein Leben durchdringen, dann sei ein Friedensstifter. Dann lass uns nicht so sein wie Jephtha, unbedacht, ja, blindlings um uns zu schlagen. Und der letzte Gedanke, mit dem ich auch zum Schluss komme: Wenn Wunden dein Leben durchdringen, wie gehst du damit um? Fragezeichen. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, dass wenn du an diese Dinge denkst, dann hast du gleich so ein unwohles Gefühl. Du fühlst dich vielleicht aufgewühlt, schlecht. Vielleicht gibt es Dinge, für die du entschlossen kämpfst, aber wenn jemand dazwischen funkt, fühlst du dich persönlich angegriffen, zurückversetzt. Vielleicht fühlst du dich ungerecht behandelt von irgendwelchen Personen in der Gemeinde, auf der Arbeit, im Familienumfeld. Ja, vielleicht ist dir tatsächlich Unrecht getan worden und du kämpfst innerlich mit diesen Dingen, fertig zu werden. Oder es gibt Beziehungen, die belastet sind oder die abgebrochen sind, weil dir anscheinend Unrecht getan wurde. Wie gehst du mit diesen Wunden um? Wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ich bin sicher, dass jeder von uns kleine oder große Wunden in seinem Leben hat. Aber ich möchte uns ermutigen, dem Wort gemäß mit diesen Wunden umzugehen. Ich glaube, die eigenen Wunden, sich dessen erstmal einzugestehen, ja, ich habe Wunden in meinem Leben. Ja, ich muss mich vielleicht auch diesen Wunden stellen, kann eine unglaubliche Hilfe sein, auch wirklich weiter voranzukommen im Leben. Es ist etwas Positives. Wer sie nicht benennen kann, ist ihnen manchmal ausgeliefert und weiß vielleicht gar nicht, warum gehe ich jetzt so um mit der Person, wie ich jetzt umgehe. Woher kommt vielleicht diese Aggression, diese Überreaktion oder andere Dinge? Wie gehen wir damit um? Bist du vielleicht ein Verletzter, der andere verletzt, wie Jephtha, der mit gleicher Münze heimzahlt und anstatt dass Wunden geheilt werden, brechen zum einen alte Wunden auf und neue Wunden kommen dazu und irgendwann ist das Leben nur noch ein Wrack? Ich möchte uns ermutigen, wenn wir verletzt sind, dann lasst uns diese Verletzungen nicht am Umfeld auslassen. Ja, ich glaube, viele verwundete Menschen neigen manchmal dazu, auch andere zu verletzen. Dann gibt es sicherlich auch Verletzte, die sich komplett zurückziehen, quasi so in ihr Zelt, in ihr Iglu und sich komplett abschotten, weil sie Angst haben, nochmals verletzt zu werden oder andere zu verletzen. Ja, das, was gewesen ist, möchte man jetzt um jeden Preis irgendwie hinter sich lassen. Man strebt Harmonie, man strebt Frieden an und weil man Angst hat, wie gesagt, nochmal sowas zu erleben, zieht man sich zurück und auf diese Art und Weise kämpft man nicht laut, aber man kämpft leise. Aber ich glaube, Heilung erfährt man auf diese Weise auch nicht, nicht zwangsläufig. Ja, die ganz große Gefahr ist eben die Gefahr der Bitterkeit, die Gefahr der Resignation, die Gefahr dann letztendlich auch der Antriebslosigkeit, der Pauschalisierung. Das machen doch alle und das ist doch typisch für, weiß ich nicht, für die Gemeinde oder für die Familie oder sonst irgendetwas. Oder bist du eine Person, die vielleicht verletzt ist, aber die ein Heiler ist, ein verletzter Heiler, ein verletzter Friedensstifter? Ja, das sind Menschen, die sicherlich Wunden in ihrem Leben erlebt haben, vielleicht auch große Wunden, aber die sich ihren Wunden stellen, sobald sie die Kraft dafür aufbringen. Ja, sie verdrängen nicht alles, ja, sie suchen nicht ausschließlich die Schuld bei den anderen, sondern sie wollen in aller Ehrlichkeit, in aller Aufrichtigkeit auch ihren eigenen blinden Fleck sehen und sich diesen Dingen stellen. Paulus schreibt in 2. Korinther 1, Vers 4, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind. Paulus war ein verletzter, ein verwundeter Mann, der eine Vergangenheit hat, die aufgearbeitet werden musste. Er war ein Mörder, er stand bei dem Tod von Stephanus dabei. Er ist selber jemand, der gesteinigt wurde, der Anfeindungen aus den eigenen Reihen, aus Reihen der Gemeinde von Christen erlebt hat, von Nichtchristen erlebt hat. Psychisch, sollte man meinen, müsste Paulus eigentlich ein absolutes Wrack sein. Aber was sagt er hier?
der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die wir in allerlei Trübsal sind. Und wir merken, er lässt Gott ran an das, was geschehen ist, an seine Wunden. Und wenn er Gott ranlässt, dann wirkt Gott, dann schenkt Gott auch Heilung. Vielleicht ist es ein langer Prozess, aber Gott heilt. Ja, er lässt sich den Trost schenken. Und ich glaube, Gott will seine Hand ganz konkret auch auf deine Wunde legen. Ja, Gott will, dass wir Trost, dass wir Stärkung, dass wir Heilung erfahren, ganz egal, was es kostet. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass unser Gewissen so gereinigt ist, dass wir das Gefühl loswerden, dass ein Teil der Vergangenheit noch nicht erledigt ist. Sondern wenn wir an Dingen, wenn wir vielleicht Wunden in der Vergangenheit erlebt haben, zurückdenken, dass wir dann sagen können, ja, es ist zu Ende gebracht. Es ist ausgesprochen worden. Aber wenn wir da ein schlechtes Gewissen haben oder es uns trotzdem immer weiter und weiter verfolgt, dann lass uns ins Gebet gehen und schauen, ob da vielleicht noch eine Aufarbeitung wichtig ist. Ich glaube, wenn unser Gewissen rein ist, dann kann man wirklich anfangen, durchzuatmen. Und dann kann man auch anfangen, nach vorne zu schauen. Und das ist eben das Schöne. Wir dürfen unsere Wunden in die Wunden Jesu legen. Unsere Wunden in die Wunden Jesu. Erwin Lutzer sagte mal, was sie nicht vergeben, geben sie weiter. Was sie nicht vergeben, geben sie weiter. Und ich wünsche, dass wir Menschen sind, dass wir vergeben und dass wir es weitergeben an Christus, der vergibt, der es ins tiefste Meer hineinwirft. Alle Wunden, alle Verletzungen, er möchte Heilung schenken. Und dann, ja, wenn wir sie erkennen, wenn wir von Gott berührt werden, ich glaube, dann können auch Wunden, die wir erlebt haben, zu einem ganz großen Schatz in unserem Leben werden, wo wir merken, wir sind dran gereift, wir sind gewachsen an diesen Dingen und dann können sie auch für die Zukunft Gutes in unserem Leben bewirken, wo ein Segen ausgeht. Ja. Ich möchte mit zwei Versen abschließen aus Psalm 34 und aus Jeremia 17. Da heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft der Herr. Und Jeremia, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Amen.